Wir haben heute Großes vor vom Standpunkt der Menge und wollen deswegen eigentlich gleich beginnen. Vielleicht noch ein Wort vorangestellt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 29. Und was ich vorlese, ist mehr als 2500 Jahre alt. Wie denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um? Das ist ein wichtiger Satz. Das kann man eigentlich als Generalüberschrift über den Geist unserer Tage setzen. Wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, also es gibt keinen Gott. Oder ein Bildwerk spräche von seinem Bildner, er versteht nichts. Also wenn es Gott gibt, dann muss er sich irgendwie geirrt haben, wie kann er das alles zulassen und dergleichen. Und man sieht von daher nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt wollen wir mit den Dias beginnen. Darf ich darum bitten, dass man den Projektor einschaltet? Und ich hoffe, dass wir um 8:45 zu Ende gekommen sind. Bei einer Thematik, wo ich normalerweise mindestens 2 Stunden brauche. Und habe jetzt etliche Dias auch ausgesichtet, aber es ist immer noch eine Faktenfülle. Die Frage bewegt uns, woher kommt unser Universum, woher kommt unser blauer Planet? Nächstes Bild. Woher kommt der Mensch? Sind wir aus dem tiermenschlichen Übergangsfeld oder aus der Hand eines Schöpfers? Nächstes Bild. Und der Mann, durch den diese Lawine ins Rollen begann, nicht der Erste, nicht der Einzige, es waren auch die ganzen griechischen Philosophen, Evolutionisten, glaubten alle an die Urzeugung und dergleichen, aber als berühmtester war Charles Darwin mit seinem Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl 1859 erschienen, buchstäblich über Nacht vergriffen. Eingeweihte nennen es das einflussreichste Buch der vergangenen 100 Jahre. Nächstes Bild. Und seitdem spricht man von dem Stammbaum. Die einzelnen Lebensformen haben eine gemeinsame Wurzel. Wir sind alle eins. Lasst uns auch deswegen alle eins werden. Und das ist jetzt nicht so logisch richtig, aber soll dieses Schema darstellen. Wiederum aus Zeitgründen kann ich es nur streifen. Ich war ja, wie ich gestern sagte, längere Zeit überzeugter Anhänger dieser Theorie. Aber der Laie ahnt nicht, welche Voraussetzungen da einfließen und wie kompliziert allein schon die erste Zelle ist. Und ich habe hier so eine Schrift, Alarm um die Evolution, die ist eine Fundgrube von allen möglichen Zitaten, Briefauszügen, Zeitungsartikeln und dergleichen. Und Englands bekanntester Astrophysiker, Sir Fred Hoyle, er hat ganz offen zugegeben, wie die Vorstellung, dass man das funktionierende Programm einer Zelle durch natürliche Prozesse hier auf Erden erhalten könnte, hochgradiger Unsinn ist. Wörtliches Zitat von einem bewussten Nichtchristen, Sir Fred Hoyle. Mir fehlt die Zeit, die Komplexität und die Begründung dazu aufzuzeigen. Nächstes Bild. Jetzt ganz kurz das Evolutionsmodell und auch nur aus einem bestimmten Grund. Es hat ganz einfach skizziert 2 Grundsäulen. Die eine ist die Mutation, mutare, das lateinische Wort für verändern. Die zufällige oder künstliche Erbänderung. Hier an dem Beispiel des Birkenspanners, es gibt helle und dunkle Formen. Nächstes Bild. Und dann setzt der zweite Mechanismus ein, die Auslese oder Selektion, dass eben in dem einen Fall, wir sehen links oben die helle Form gut angepasst, sie im Kampf ums Dasein überlebt, die dunkle Form wird bevorzugt weggefressen Und dann im Zuge angeblich der Industrialisierung ist die Rinde verdunkelt und jetzt ist die helle Form deutlich abstechend. Jetzt setze ich die dunkle durch. Und diese Veränderung des Eigenschaftsbildes von einer Generation hell zu dunkel, multipliziert mit Jahrmilliarden, mag angeblich vermag diese ganze Fülle der Millionenartenvielfalt hinzustellen. Das hat also überhaupt nichts hier mit Evolution zu tun. Das ist bestenfalls das Beispiel einer Selektion. Nächstes Bild. Ich würde euch gern begründen, warum. Aber der Grund, warum ich das überhaupt herausgegriffen habe, ist folgender. Die Mutation, der große Artenkonstrukteur angeblich, hier am Beispiel dieser Taufliege, dem Versuchskaninchen der Erbforscher, sie kann nur eine vorhandene Information abändern. Sie kann keine neue letztlich schaffen. Sie kann gekrümmte Flügel bewirken, helle, dunkle Formen. Und jetzt, liebe älteren Leute, wenn das stimmt, dass die eine große tragende Säule neben der Auslese die Mutation ist, und ich kann es mit vielen Fremdwörtern verstecken und umschreiben, aber hinter Mutation steht ganz ungeschminkt, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, der Begriff Zufall. Und Zufall heißt Planlosigkeit, Sinnlosigkeit. Und letztlich bekommen wir eingeimpft. Und es ist kaum ein Land auf diesem Gebiet so dogmatisch wie das deutsche Land. Besonders in diesen populärwissenschaftlichen Fernsehsendungen und populärwissenschaftlichen Artikeln in unseren Zeitschriften von Stern und Spiegel und Geo und so weiter. Wir sind das Ergebnis von Zufall. Zufall heißt Sinnlosigkeit, und darum müsst ihr, liebe Eltern, begreifen, warum diese Generation als Schlüsselfrage die Sinnfrage hat. Und wenn das Leben und die ganze Vielfalt der Lebensprozesse das Ergebnis ist von Gesetzen, die der Materie innewohnen, was soll dann der Begriff Moral oder der Begriff Unzucht und dergleichen? Warum kann ich da nicht Rauschgift nehmen? Warum kann ich da nicht mit meiner Freundin das machen, was ich will? Und so lebt diese Generation. Und wenn die Evolutionstheorie stimmt, und sie wird uns ja als das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit mit einem unglaublichen Dogmatismus eingeimpft, an praktisch allen unseren Schulen und Hochschulen und Universitäten und dergleichen, dann haben diese Leute, ob jetzt jünger oder älter, haben sie recht. Und wir sind praktisch hier so lebende Fossilien einer längst abgedankten Weltanschauung. Also deswegen habe ich das noch reingenommen. Das müssen wir begreifen, warum diese Generation von der Sinnfrage bewegt wird. Warum kann ich da nicht abtreiben? Ist ja nur so ein Zellgewebe. Ist ja der Zufall letztlich dahinter. Verstehen wir diese Weichenstellungen? Und nochmal, die Leute haben völlig recht, wenn dieses Modell stimmt. Nächstes Bild. Und es sind beide, das Evolution- und das Schöpfungsmodell, reine Glaubensmodelle aus Zeitgründen. Zitate kann man auch zum Teil hier nachlesen. Erkläre ich es nicht näher, aber es haben führende Evolutionisten, zum Beispiel Richard Leakey, zugegeben. Nächstes Bild. Das andere Modell wäre eben das Schöpfungsmodell, das da in Form dieser Maisstauden zu sehen war in dem vorigen Bild. Dann wären die einzelnen Lebensformen deutlich voneinander getrennt. Nächstes Bild. Und so ist ja auch der Fossilienbericht. Und dann ist es verbunden mit einer intelligenten Konstruktion. Nächstes Bild. Und vielleicht noch ein Hinweis auf das so ziemlich letzte Argument, das der Evolutionstheorie geblieben ist, weil alles andere eigentlich von den Wissenschaftlern selber widerlegt wurde. Das ist der sogenannte Ähnlichkeitsschluss der homologen Organe. Das, was ja auch stimmt, biochemisch und anatomisch gesprochen, der Orangutan und der Mensch unglaublich ähnlich sind. Und jetzt sagt man, nächstes Bild, Ähnlichkeit. Und das ist auch ein richtiger Schluss, beweist Verwandtschaft. Ihr seht, hier haben Vater und Sohn und Mutter und Tochter die gleiche Wellenlänge der Nase, weil sie sind miteinander verwandt. Und mein erster Sohn, der ist eine Blaupause von dem Papa, weil wir miteinander verwandt sind. Aber das ist nur eine Interpretationsmöglichkeit. Die andere ist, nächstes Bild, dass die gleiche Grundidee dahinter steckt. Denn diese einzelnen Peugeots, die sind sich sehr ähnlich, aber da wird kein normaler Mensch sagen, die haben sich auseinander entwickelt. Das wäre ja schön, nicht? Dass ich fange mit dem 304 an und höre mit dem 604 auf. Es geht ja normalerweise den umgekehrten Weg, besonders bei einer bestimmten Fahrweise, sage ich hier als Randbemerkung. Nächstes Bild. Und ich sage es offen, ich bin nicht Fachmann in diesem Bereich Geologie und Fossilien. Fossilien, also versteinerte, gewöhnlich ausgestorbene pflanzliche und tierische Lebensformen. Mein besonderes Interessensgebiet war die Biochemie. Aber man kann aus diesem fossilierten Fisch erkennen, wie hier eigentlich so eine Katastrophe lief. Der wurde sozusagen beim Mittagessen überrascht und da eingebettet. Und das legt eigentlich nahe, hier ging alles eher schnell und da war eine Katastrophe von gewaltigem Ausmaß. Und ich glaube heute, dass das eben die Sintflut war. Aber nochmals, ich sage es offen, ich bin hier nicht Fachmann. Nächstes Bild. Und ich möchte hier einen interessanten Hinweis geben, wobei ich wiederum offen bekenne, hätte man mir vor 25 Jahren gesagt, dass ich das mal glauben werde, ich hätte es abgestritten. Diese ausgestorbenen Lebensformen, diese Dinosaurier haben mich sehr fasziniert. Ich habe viele Bücher so in diesem Teenageralter darüber gelesen, habe es sehr bedauert, dass diese Tiere nicht mehr unter uns sind. Ich hätte mich riesig gefreut, würde da so ein Tyrannosaurus durch unsere Straßen laufen, obwohl ich nicht mehr ganz klar darüber bin, ob darüber jeder glücklich wäre. Und ich glaube heute, dass diese Tiere in historischer Zeit ausgestorben sind. Und das würde erklären, warum diese Drachensagen, die man in diesen älteren Aufzeichnungen findet, zum Teil verblüffend ähnlich sind, was man im zum Teil besterhaltenen Fossilien gefunden hat. Nächstes Bild von diesen Dinosauriern. Dinosaurus heißt Schreckensechse. Und das ist ein Bild aus dem Buch von Auvenil über die Arche. Und wir wollen zugeben, dass eine Steinzeichnung keine Fotografie ist, aber hier kann man vielleicht sehen, wie so ein Indianer mit Messer über so einen jungen Dinosaurier herfallen. Und wenn das stimmt, dass Mensch und Dinosaurier Zeitgenossen waren, dann ist das, was man uns beibringt, nicht nur etwas, sondern restlos falsch. Nächstes Bild. Das entstammt im Senckenberg-Museum und ich bringe es aus folgendem Grund. Im Buche Hiob, dem vielleicht ältesten Buch der Bibel, da kommt Gott in Dialog mit Hiob und zeigt seine Schöpfergröße. Und dann sagt er, kennst du den Behemoth, so heißt es im Urtext. Und da wird ein Tier geschildert von gewaltiger Kraft und unerhörter Stärke, Knochen wie eiserne Röhren und es hat einen Schwanz wie ein Mastbaum, wie eine Zeder. Deswegen sagen einige Übersetzer Krokodil. Aber dann heißt es, es frisst Gras wie ein Rind. Naja, grasfressende Krokodile kennt eigentlich die Zoologie nicht, deswegen sagen einige Nilpferd, aber das hat wahrlich nicht so einen Schwanz. Und Dr. Auvenil meint, das wäre die Schilderung eines Dinosauriers. Womöglich dieses Iguanodon, der Eidechsenzähner, oder dieses Brachiosauriers, der noch größer war, diese Goliath-Echse. Und man sieht das an diesen roten Skizzen, die trugen durch ein gewaltiges Muskelwerk diesen Schwanz parallel zum Boden. Aber jetzt kommt die allerverblüffendste Sache. Nächstes Bild. Es heißt in Hiob 40, Vers 17, er trägt seinen Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Und man kann hier sehen, in dieser Lendengegend, wie so ein Haarzopf die einzelnen Sehnenstränge ineinander verdreht. Und liebe Freunde, es gibt kein lebendes Tier mit geflochtenen Sehnen, sei es Nilpferd oder Wal oder Elefant oder Antilope oder was man sich erdenken mag. Und wir sehen an diesem Bild, die Dinosaurier hatten tatsächlich geflochtene Sehnen und das steht in dem vielleicht ältesten Buch der Bibel überhaupt. Und ich möchte es hier bekennen, ich habe gerade vom naturwissenschaftlichen Standpunkt überhaupt keine Probleme, die Bibel wörtlich zu nehmen. Und es war der Physiker und Astronom Stanley Eddington, der sagte, keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler, alle waren eher mittelmäßige Philosophen. Nächstes Bild. Es wird jetzt etwas lustig, wir heitern etwas auf, gerade bei der Faktenfülle, dass man mal durchatmen kann. Wir werden dann am Ausgang kostenlos verteilen. Das Büchlein von Dr. Hitzbleck, Stammt der Mensch vom Affen ab? Und das klingt zum Teil wie ein Witz, aber dass man solche einzelnen Dinge gefunden hat und dann mit viel Fantasie nächstes Bild rekonstruiert hat. Schaut, das ist ein und derselbe Fund. Der Südaffe, der Australopithecus, das heißt das einfach dann auf Griechisch, klingt immer schlauer, wenn man es dann mit Fremdwörtern sagen kann. Und das haben verschiedene Fachleute rekonstruiert. Und da sieht man schon, dass da irgendwie doch eigene Vorstellungen mit hineinfließen. Denn da oben sieht er aus, ein und derselbe Fund wie ein verkappter Philosoph und da unten wie King Kong. Und jetzt können wir irgendwie wählen. Nächstes Bild. Sodass Fachleute mit diesen zeichnischen Rekonstruktionen besonders vorsichtig sind. Und jetzt machen wir uns über niemanden hier lustig. Aber es gibt da wirklich wilde Spekulationen. Und ich bringe das zwecks Aufheiterung und ich habe so eine humoristische österreichische Ader, um nicht zu sagen Krampfader. Und Geoffrey Burns, der Fachmann für Affen und Menschenaffen, er behauptet, dass der Affe vom Menschen abstammt. Und das Peinliche ist, dass Burns ja einer der größten Experten ist auf diesem Gebiet, Affen und Menschenaffen. Und da sagte mir Dwayne Gish, das ist der Vizepräsident von diesem Institut in Amerika, das sich mit diesem Thema befasst, diesem Thema Schöpfung, wie er den Burns anschrieb und ihn fragte, do you really believe that? Glauben Sie das wirklich? Und die Antwort war, yes I do, ich glaube das. Und da sagte mir Gish, da hatte er keine andere Wahl, als im Zoo von San Diego zu einem Orangutan-Baby zu gehen und ihm zu erklären, wer seine Vorfahren sind. Und die Reaktion sehen wir also auf dem nächsten Bild. Ihr seht, wir sind in haarsträubende Dimensionen durchgedrungen. Und nachdem er, ich war jetzt kürzlich im Zoo von San Diego, gilt als der schönste Zoo der Welt, und das soll also nur auflockern. Ist ja fast schade, so ein Tier nicht zu zeigen. Und dann sagte mir Gish, und erzählte er, dann ging er in die Abteilung des Zoos, wo die älteren Jahrgänge sind, und gab einem Schimpansen das Buch Human Behavior, menschliches Verhalten, zu lesen, und bat ihn, sich das anzuschauen und ihm zu erklären, was er davon hält. Und die Reaktion sehen wir also auf dem nächsten Bild. Gut, also Dr. Unhold, oder wie man das nennen mag, nächstes Bild. Schaut, da hat eine gewisse Revolution stattgefunden. Es wird kein Kenner der Fossilien, also dieser ausgestorbenen, versteinerten Lebensformen, man nennt diese Leute Paläontologen, wird sich mehr auf den Fossilienbericht als Beweis für die Evolution berufen. Und liebe Freunde, vor allem jüngere Leute, hier läuft eine unglaubliche, ich muss es jetzt so deutlich sagen, seid mir nicht böse, ich fürchte fast Gehirnwäsche. Weil das ist einer der größten Fossilienkenner der Welt. Das ist Colin Patterson, der ist der Senior-Paläontologe des Britischen Museums. Das ist ein Museum von Weltruhm mit 50 Millionen Ausstellungsstücken insgesamt, also jetzt nicht Fossilien, aber insgesamt. Und er hat womöglich die größte Fossiliensammlung der Welt unter sich. Gilt als einer der größten Fachleute. Und er schrieb ein Buch namens Evolution, also Evolution. Und da hat ihn jemand sehr höflich angefragt, sich bedankt für das schöne Buch und ihn dann gefragt, sagen Sie, warum haben Sie nicht mehr Übergangsformen gebracht? So nach dem Motto, wenn es jemand wissen muss, dann doch Sie. Und dann schrieb ihn Colin Patterson zurück. Und dieser Brief ist jetzt bald 10 Jahre alt. Wir sehen oben Britisches Museum, Department of Paleontology, Abteilung Paläontologie. Und dann sagt er hier, I fully agree. Ich stimme voll überein mit Ihren Kommentaren bezüglich des Mangels direkter Illustrationen evolutionärer Übergänge in meinem Buch. If I knew of any. Wenn ich nur irgendwelche wüsste, fossile oder lebendige, hätte ich sie sicherlich hineingenommen. So redet der Mann, der 1000-mal mehr davon versteht als unsere Biologielehrer und wir hier alle zusammengenommen. Nächstes Bild. Und das ist der amerikanischen Zeitschrift The American Biology Teacher entnommen. Das ist das offizielle Blatt der amerikanischen Biologen, voll dem Evolutionsgedanken gewidmet. Und da haben die das unter der Überschrift Controversies, also man könnte das so Streitereien nennen, Folgendes offen geschrieben, zum Beispiel rechts oben, Darwinism has failed in practice. Der Darwinismus hat in der Praxis versagt und diese Zitate sind jetzt alles von Evolutionisten, nicht von Leuten, die der Schöpfung glauben und wo man sagen könnte, sie sind ja voreingenommen. Und da heißt es, der ganze Sinn und Zweck des Darwinismus besteht darin, aufzuzeigen, wie alte Formen von neuen Formen abstammen, das heißt, so einen Stammbaum zu rekonstruieren. In this it has utterly failed. Darin hat er völlig versagt. Jeder Evolutionist weiß das. So redet man in Amerika. Und dann vielleicht noch ein Zitat, weil das ja unsere Kinder und unsere Schüler und Studenten vorgesetzt bekommen. Von der Universität Princeton, im Falle der Stammbäume sind unsere Lehrbücher. Und das ist das, was unsere Kinder lesen, unsere Schüler lesen. Von nur geringer Hilfe. Tatsächlich sind sie in der Regel ein zerbröckelnder Haufen unbewiesener Annahmen. Nächstes Bild. Und ein Beispiel, warum so ein Gradualismus, wie man dieses Modell auch nennt, so eine allmähliche Entwicklung gar nicht funktionieren kann, wenn man mal gründlicher nachdenkt. Das ist ein einmaliges Tier, fast hätte ich gesagt Viech, das ist der Bombardierkäfer, hat einen fantastischen Verteidigungsapparat, man kennt nur eine Gattung mit verschiedenen Arten und schießt so eine hitzige Mischung, wenn er irritiert wird, hinaus über seine Zwillingskanone, die kann er auch noch um 360 Grad drehen. Und das gibt dann in der Minute so 50 bis 100 Schuss, wenn er seine Haut eben schwer verteidigt. Und dass dieser, nächstes Bild, Mechanismus funktioniert, sehen wir an dieser Bildfolge. Da ist so ein Exemplar von dem Bombardierkäfer und eine Kröte und die denkt sich, das wird ein gutes Mittagessen. Nächstes Bild, gedacht, getan, er ist halb verschlungen, jedoch. Nächstes Bild, er verkauft seine Haut teuer und wir sehen also die Kröte offensichtlich angeschossen und er geht gemütlich weiter. Und man kennt nochmals nur diese eine Gattung, nächstes Bild. Und da gehen wir jetzt nicht in die Details mit diesen ganzen chemischen Mechanismen, H2O2 und ein zyklischer Kohlenwasserstoff. Aber sich vorzustellen, wie dieser Verteidigungsapparat aus kleinen Schritten entstanden sein soll, ist absolut undenkbar. Das funktioniert nicht, das funktioniert ganz oder gar nicht. Man hat in Australien einen Frosch gefunden, den Magenbrüterfrosch, der brütet seine Jungen im Magen aus. Das heißt, wie hat sich das allmählich entwickelt, dass er den Verdauungsapparat, das Enzymsystem umstellt von Verdauung auf Ausbrütung. Und das hat entweder ganz oder gar nicht funktioniert, denn sonst stirbt er sofort aus. Und man nennt das in der Wissenschaftstheorie die Falsifizierbarkeit. Wenn es ein Modell gibt, das eine Theorie nicht erklären kann, dann ist die ganze Theorie falsch. Das ist so wie eine Kette, wenn ein Glied reißt, ist alles passé. Und das kann man mit den klassischen Evolutionsmechanismen und großen Zeiträumen und dergleichen nicht erklären, wenn man hier intellektuell redlich rangeht. Nächstes Bild. Sodass einige Leute, wie zum Beispiel dieser Wissenschaftstheoretiker Heitler, offen zugegeben haben, er ist widerlegt. Nächstes Bild. Und wir wollen jetzt bei unserem Vortrag den steilsten Abschnitt jetzt besteigen, wenn wir das, wie es Professor Walders missmacht, mit so einer Kletterpartie vergleichen wollen. Wir machen jetzt nächstes Bild einen Blick in den Zellkern und noch Ernst Haeckel, der Mann von unheimlichem Einfluss, der am meisten das Gedankengut Darwins auf deutschem Boden verbreitet hat. Er meinte, so eine Zelle irgendwie aus dem Urschleim entstanden. Er schrieb wörtlich in seinem Buch Die Welträtsel, das Urmeer schwappelte und die erste Zelle war da. Phantasia. Und das ist das Modell der Urzeugung, das erst zu seiner Zeit Pasteur widerlegt hat und weswegen auch von Haeckel massiv angegriffen wurde. Nun, dass Pasteur recht hatte, das weiß jeder, der gerne pasteurisierte Milch trinkt. Und nächstes Bild, es war die große Sensation Ende der 50er Jahre. Man stellte fest, der Zellkern ist vergleichbar einer unwahrscheinlich komplizierten Informationszentrale. Und die Entdecker dieser Sprache des Lebens, der genetische Code, haben dafür die Nobelpreise erhalten, Watson und Crick. Und nächstes Bild, das Zelleiweiß ist vergleichbar Montagebändern einer komplizierten chemischen Fabrik. Nächstes Bild. Nun, wir leben im Zeitalter der Computertechnik. 40% der Haushalte haben bereits so Homecomputers der Jugendlichen. Und da braucht man eigentlich den Informationsbegriff kaum noch erklären. Aber doch hier ganz einfach die Grundeinheit ein Bit. Es heißt einfach, es gibt jemand einen Befehl. Das wäre die Grundeinheit Ja, Nein. Kann man mit so einem Steuermechanismus vergleichen. Hier rechts, und da würde ich euch gerne in die Einzelheiten einführen, wie die Zelle die Information speichert, aber wiederum, es würde den Zeit- und sonstigen Rahmen sprengen. Nächstes Bild. Aber bei diesem Bild, irgendjemands Kopf ist da zum Teil drauf. Ja, ihr seht, da kommt Bewegung in die Sache. Möchte ich doch etwas länger verweilen. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir fast das wirklich Entscheidende mitgenommen. Was man im Zellkern gefunden hat, ist eine echte chemische Bibliothek. Es gab ja zur Zeit Darwins nicht den Informationsbegriff, der kam erst in den 30er Jahren. Und diese Sprache des Lebens ist vom Standpunkt der Informatik, also die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung und Weitergabe von Informationen befasst, und diese Ausdrücke Plan, Sprache, Intelligenz, Logos, Information, die gebrauche ich jetzt auf gleicher Ebene. Vom Standpunkt der Informatik ist das eine echte Sprache. Jetzt unsere Sprache geschrieben mit 26 Symbolen, die Sprache des Lebens nimmt 4 organische Grundmoleküle. Man hat gefunden, chemische Bücher, eine chemische Bibliothek von fantastischer Komplexität. Und könnte ich die Informationsmenge, die in jeder menschlichen Zelle verschlüsselt ist, und hier ist es mein Wunsch, dass wir etwas erahnen von der Größe unseres Schöpfers, könnte ich die übersetzen in unsere Sprache, wo also festgehalten ist, wie eben der Herzmuskel oder das Auge oder das komplizierteste Organ im ganzen Universum, das menschliche Gehirn, gebaut werden soll, könnte ich das übersetzen in unsere Sprache, dann würde ich brauchen 1000 Bände, je 500 Seiten mit allerkleinstem Druck. So unglaublich kompliziert ist die Informationsmenge in jeder menschlichen Zelle bei Billiarden von Zellen. Also das absolute Gegenteil von Zufall oder Sinnlosigkeit, sondern eine unwahrscheinliche Ansammlung von Intelligenz. 1000 Bände je 500 Seiten entsprechen ungefähr 100 Meter Bibliotheklänge, so etwas über den Daumen gepeilt. Und es ist zwischen Intelligenz, und das wissen die Computerfreaks, und Informationsmenge auf kleinen Raum verschlüsselt, eine gewisse Beziehung. Und Intelligenz, die es schafft, 100 Meter Bibliotheklänge, 1000 Bände je 500 Seiten, mit allerkleinstem Druck auf so kleinen Raum wie den Zellkern einer jeglichen menschlichen Zelle zu verschlüsseln, und das ist ja kleiner als die berühmte Stecknadelspitze, die Intelligenz, die das leisten kann, ist unendlich groß. Und das hat natürlich jetzt buchstäblich ewige Weichenstellungen, denn hinter uns steht nicht der blinde Zufall, wie man bewusst, unbewusst beigebracht bekommt, sondern ein unendlicher, ein absoluter Logos. Und das erinnert an Römer 1, wo es heißt, denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft. Und ewig ist ein anderes Wort für unendlich. Wird wahrgenommen an seinen Werken seit Anbeginn der Welt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen noch gedankt als einen Gott, sondern haben ihr Gedanken den Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und das läuft ja heute immer mehr. Wir haben eine Renaissance des ganzen heidnischen Gedankenguts und die Leute beten die Sonne an und die Mutter Erde, die Gea, im Zuge dieses New-Age-Denkens. Und letztlich sagt uns Gottes Wort, geschieht das, wenn der Mensch den Schöpfer aufgibt. Und falls wir diese Passage im Römerbrief weiterlesen, dann wissen wir auch, wie dann Gott die Menschen deswegen im sexuellen Morast untergehen lässt. Die Zelle hat die Fähigkeit, diese Informationsmenge von 1000 Bänden je 500 Seiten in 20 Minuten zu verdoppeln. Wir kennen vielleicht Schnellkopierer von den Kassetten her. Im Vergleich zu dem, was jede Zelle leistet, sind das grobe Klötze. Und noch ein Beispiel, das ich von Professor Werner Gitt habe, nicht in diesem Buch, sondern das biblische Zeugnis der Schöpfung, das auch auf diesem Büchertisch aufliegt. Und von Werner Gitt ist dieses Buch Logos oder Chaos. Und das möchte ich jedem Studenten und Lehrer und Abiturienten von Herzen empfehlen. Das hat manch einen schon zum Nachdenken und Umdenken gebracht. Es ist wirklich ein hochinteressantes und empfehlenswertes Buch für Leute, die meinen, ihr Intellekt stehe den Glauben an Gott im Wege. Und da bringt er folgendes Beispiel. Das Gesamtwissen der Menschheit und die Grundeinheit der Information ist ein Bit, also nicht ein Git, sondern ein Bit. Und das Gesamtwissen der Menschheit wäre 10 hoch 16 oder 10 hoch 17 Bit, eine Zahl mit 16 oder 17 Nullen. Also all das, was wir in unseren Universitäten, Elektronengehirnen, Bibliotheken im Laufe der Jahrtausende von Menschheitsgeschichten gespeichert haben. Das ist schon eine große Zahl an Informationen. Und die Informationsdichte der Zelle, jetzt ist ja der Zellkern nicht ein Kubikzentimeter groß, er ist ja winzig klein, aber übertragen auf einen Kubikzentimeter wäre 10 hoch 21 Bit pro Kubikzentimeter, also eine Zahl mit 21 Nullen. Und da sagte Werner Gitt, beziehungsweise zeigte auf, wenn ich so verschlüsseln kann, wie es jede Zelle des menschlichen Organismus von dir und mir kann, könnte ich nach dieser Miniaturisierung, Verkleinerung, das Gesamtwissen der Menschheit auf das Tausendstel des Volumens eines Stecknadelkopfes unterbringen. Und liebe Freunde, wer da sagt, dass das durch Zufall geschieht, ohne Know-how, ohne Intelligenz, ohne Plan, ohne Logos, da sage ich ganz offen, und ich wusste ja früher diese Zusammenhänge nicht, ich war ja selber überzeugter Evolutionist, da hört mein Glaube auf. Also da kann ich gleich an den Klapperstorch oder an sprechende Steine oder diese ganze Fantasy-Welt glauben, die heute über uns hereinbricht. Und die Leute sind zu schlau, der Bibel zu glauben, aber sie können heute mit Hexen und Magiern und Itis und Orks und Morks und Zombies und Balrogs und was es da an Feen und noch dergleichen geben mag, durch irgendwelche Fantasiereisen tanzen. Es ist unheimlich, was die Menschen bereit sind zu glauben, nur um den Anspruch Gottes zu entkommen. Und es soll Napoleon gesagt haben, die Leute sind bereit, alles zu glauben, solange es nicht in der Bibel steht. Nächstes Bild. Und jetzt wollen wir zusammenbündeln und dann die Aussicht unserer Klettertour genießen. Wie entsteht ein Code? Alles Leben, sei es ein Einzeller, sei es Schlange, Fisch, Vogel, Säugetier, was es geben mag, beruht alles Leben, jede Pflanze auf einer Information, auf einer Sprache des Lebens. Natürlich, der Einzeller hat weniger chemische Bücher als der Mensch. Wie entsteht die Information? Entsteht sie, nächstes Bild, das soll der Würfel andeuten, durch Zufall? Und ich habe diese Dias von einem Schweizer Arzt, dem Dr. Martin Joost, und da kommt die große Stopptafel. Nächstes Bild. Wie erhalte ich diese Information, liebe Mutter, komm heim? Erhalte ich sie dadurch, nächstes Bild, dass ich einfach die einzelnen Buchstaben ohne Plan, ohne Ordnung, ohne Sinn, das heißt zufällig, aneinanderreihe. Und das wissen wir alle von der Erfahrung her, und wer es nicht glaubt, darf es mit dem Setzkasten probieren. Das funktioniert nicht. Und der Engländer kann mit diesen Bruchstücken da unten noch was anfangen, mit dem Iren und dem Sir. Ich erhalte einzelne Wörter, Bruchstücke von Wörtern, aber ich halte eigentlich keine Sätze oder ganze Kapitel oder ganze Bücher, auf die das Leben angewiesen ist. Nächstes Bild. Und wenn ich so eine Information dem Zufall aussetze, dann baut sich die Information ja gewöhnlich ab. Deswegen die große Angst vor dem Ozonloch. Und dieselben UV-Strahlen, die heute, wie wir alle wissen, das Leben zerstören, haben früher zu Beginn angeblich das Leben hervorgebracht aus der Ursuppe. Nächstes Bild. Und jetzt sind wir eigentlich schon angekommen. Eine Information entsteht dadurch, dass sich Intelligenz, dargestellt durch dieses kleine Mädchen, mit Materie verbindet. Eine Information entsteht nie aus den Gesetzen der Materie selbst. Sie wird entgegen den Gesetzen der Materie übergestülpt. Der Zufall bewirkt ein Muster, nie eine Botschaft. Der Zufall kann nicht schreiben. Das wissen wir alle. Wenn wir irgendwo ein Buch finden, wissen wir automatisch, ja, das hat eine intelligente Quelle. Nächstes Bild. Und schaut, warum habe ich dieses Bild reingenommen? Ich kann das nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das seitenverkehrt ist oder ob es auf dem Kopf steht, upside down. Das ist einer dieser Funde vom Toten Meer. Aber ich weiß eines sofort, obwohl ich keine Ahnung habe von der Komplexität dieses Codes und ihn deswegen in keiner Weise entziffern kann. Hier hat ein intelligentes Wesen, in dem es nach einer vereinbarten Regel gewisse eben Symbole angeordnet hat, eine Nachricht hinterlassen. Aber angenommen, ich würde den Schreiber dieser Botschaft ablehnen. Ja, ich würde nicht nur ablehnen, sondern so hassen, dass ich in keiner Weise an seine Existenz erinnert werden möchte. Dann müsste ich versuchen, den Leuten vorzugaukeln, ja, obwohl dies auf den ersten Blick so aussieht, als habe ich hier ein intelligentes Wesen eine Mitteilung vorgenommen, ist es doch möglich, die Entstehung dieses Codes anders zu erklären. Und ich sage das deswegen, liebe Freunde, weil der Jesus sagt einmal, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Und ich habe viel mit Studenten diskutiert und man kann mit ihnen über alles reden, über Buddha und Mohammed und über die Mickey Mouse und über E.T. und ich weiß nicht was, aber kaum fällt der Name Jesus, das ist nicht immer so, aber sehr oft steht eine Spannung im Raum. Mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Und indem ich jetzt die Entstehung des Lebens im evolutionären Weltbild erkläre aus den Gesetzen der Materie, und dafür gab es Nobelpreise, Miller-Urey-Versuche und so weiter, die eigentlich die spontane Entstehung des Lebens absolut widerlegt haben, da bin ich auf gleicher Ebene, als würde ich fragen, du, wer hat dieses Buch geschrieben? Ich habe hier ein Buch von Watson, Weltschöpfung und Urgeschichte, und er war Biologielehrer in England. Er geht hier jeden Vers der ersten drei Kapitel der Bibel durch. Und das sind ja die Kapitel, wo die meisten scheitern. Es hat viele Illustrationen. Es ist so geschrieben, dass man, egal ob man mehr oder weniger Voraussetzungen hat, doch wirklich bereichert werden kann und etliches mitnehmen kann. Und ich würde jetzt fragen, du, hier ist ein Buch. Wer hat diese Botschaft geschrieben? Und wenn ich jetzt den Schöpfer ablehne und diese Sprache des Lebens erkläre aus den Gesetzen der Materie, dann bin ich auf gleicher Ebene, als würde ich sagen, nein, nein, dieses Buch hat keinen Autor. Die hohe Wissenschaft hat festgestellt, dass Materie in sich durch komplizierte Anordnung und ganz besondere Konstellationen und diese Zellulose und Druckerschwärze und Wachsmoleküle in sich die Fähigkeit haben, im Laufe der Jahrmillionen diese Information selber zu schreiben. Verstehen wir? Alles Leben beruht auf chemischen Büchern. Jedes Buch hat einen Autor. Wer ist der Autor unserer Bücher? Na, da gibt es ja nur eine Antwort. Gott, das darf aber nicht wahr sein. Und jetzt erklärt man gegen alle Gesetze der Vernunft, dass sich diese chemischen Bücher aus ihren eigenen Gesetzen geschrieben haben. Und die Information hat mit den Informationsträgern überhaupt nichts zu tun. Ich kann auf dieses Papier schreiben, ich liebe dich oder ich hasse dich. Da kann die Druckerschwärze und die Zellulosemolekül überhaupt nichts dafür. Und man sagt uns, so wie wir heute sind, sind wir ein Ergebnis der Eigenschaften dieser Moleküle. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Liebe Freunde, darf ich das so deutlich sagen, wenn man das glaubt, das ist nicht Wissenschaft, sondern das ist Volksverdummung. Da gibt einen Gott dahin. Und dann lässt er einen in die Geisterwelt hineingleiten, wie uns der Römerbrief sagt. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass wir heute, die wir angeblich so aufgeklärt erzogen worden sind, eine Renaissance des Mystizismus, Okkultismus, Spiritismus, Irrationalismus und brutalsten Satanismus haben wie noch nie zuvor. Und der wahre Grund ist, wir haben den Schöpfer aufgegeben und Gott gibt uns dahin. Information entsteht dadurch, wie ich schon sagte, dass ich Intelligenz mit Materie verbindet. Und dann werden auch die ersten Blätter der Bibel sehr interessant. Denn es heißt, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und Geist ist Logos und die Verbindung von Logos und Materie gibt Information, auf der Leben beruht. Leben ist noch viel, viel mehr als nur Information, aber das ist das Minimum dieser Voraussetzung. Und liebe Freunde, ich möchte hier etwas einflechten. Ich habe hier Beleuchtung. Ich habe versucht, ich muss bald sagen, in aller Ungeschicklichkeit aufzuzeigen, wie hier ein Schöpfer von überragender Intelligenz ist. Und es ist völlig hoffnungslos, das Unterfangen zu meinen, man könne sich ihm auf intellektueller Ebene nähern. Es wäre so, als wollte der Floh mit dem Elefanten irgendwie kommunizieren. Es ist ein absoluter Logos. Aber ich kann an der Schöpfung erkennen, und laut Römerbrief sagt Paulus, er kennt es eigentlich, weiß es in seinen tiefsten Herzen praktisch jeder Mensch, sodass er vor Gott ohne Entschuldigung ist. Hier muss eine überragende Schöpfergröße vorhanden sein. Und auch Atheisten merken es manchmal, wenn sie so einen Blick werfen zu gewissen Gelegenheiten in die Schönheit dieser Welt, obwohl diese Welt immer mehr verfällt, weil ja auch sie nicht dem Evolutionsmodell gehorcht, das heißt immer mehr aufwärts entwickelt, sondern der bestbewiesene empirische Satz ist der zweite Hauptsatz der Wärmelehre. Systeme sich selber überlassen, verbessern sich nicht, sondern werden schlechter. Und deswegen wird die Waschmaschine im Laufe der Jahrzehnte nicht eine super Waschmaschine, sondern ein Schrotthaufen. Und auch die Erde ist ja jetzt unsere große Angst. Wir wollen die Schöpfung erhalten. Weil sie wird immer weniger belastbar, immer mehr Tierarten sterben aus. Es kommen nicht neue dazu, wie das Evolutionsmodell eigentlich implizierte, uns nahelegt. Ich kann an der Schöpfung erkennen, hier ist eine fassungslose Intelligenz. Und Intelligenz ist normalerweise eine persönliche Eigenschaft. Aber es gibt eine Eigenschaft, die ist die allerpersönlichste, und ohne die erkenne ich eigentlich gar nicht, dass ich eine Person bin. Und zwar ist das Liebe. Ein Kind erzogen ohne Liebe ist die Zerstörung seiner Persönlichkeit. Es hat Christa Mewes aufgezeigt, wenn ein Kind die ersten 3 Jahre keine Mutter hat, geht dieser Faktor 7-mal stärker in die Verbrechungsbildung ein als jeder andere. Und wir haben heute eine Zunahme an Diebstahl und Jugendkriminalität, obwohl wir dieser Generation angehören, die Überfluss erlebt hat wie noch keine jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Und in dem Maße, wie wir die Ehen auflösen und die Geborgenheit, in dem Maße wird die Kriminalität zunehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Die allerpersönlichste Eigenschaft ist Liebe. Ohne Liebe kann ich gar nicht erkennen, dass ich eine Person bin. Und Liebe heißt geben. Die Welt denkt heute an Nehmen. Wenn die Jungens von Liebe reden, dann denken sie an Sex und letztlich sich zu bereichern. Und Sex ohne Liebe ist wie eine Droge und man wird ausgepresst und dann auf den Abfallhaufen geworfen, wenn man seine Schuldigkeit getan hat. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich habe mich erst mit 24 bekehrt und ich weiß, wie die Jungens die Mädchen zutiefst verachtet haben, die sich ihnen sofort an den Hals geworfen haben. Also die haben derartig negativ über sie gesprochen. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn die das hören könnten. Nun ja, so ist die Welt. Aber wenn die Bibel von Agape, von Liebe redet, dann meint sie geben. Und das Höchste, das ich geben kann, ist ja ohne Widerrede mein Leben. Ich möchte das anhand einer Geschichte illustrieren, vielleicht auch einigen schon bekannt. Der englische Staatsmann Cromwell ließ einst einen Staatsverbrecher zum Tode verurteilen. Er bekräftigte sein Urteil damit, dass er sagte, wenn abends um 6 Uhr vom Dom herab die Glocke das Zeichen gibt, soll das Haupt des Verurteilten fallen. Eine große Menschenmenge hatte sich eingefunden, um diesem schrecklichen Schauspiel zuzusehen. Die Zeit rückt näher, 6 Uhr ist vorüber, aber die Glocke gibt keinen Ton von sich. Man geht hinüber zum Glöckner und findet diesen am Seil ziehend, aber die Glocke gibt keinen Laut von sich. Der Glöckner ist taub. Die Schallwellen waren so stark, dass sie einen normalen Menschen das Gehör zerstört haben. Und jetzt hat man, damals gab es ja keinen elektrischen Druckknopf, einfach taube Leute für diesen Glöcknerdienst angestellt. Und jetzt hat er am Seil gezogen und gar nicht gemerkt, dass da kein Ton kommt. Der Glöckner ist taub. Man schickt sich an, auf das Glockengerüst zu gehen, um nachzusehen, was da nicht in Ordnung ist. Was für ein Bild aber sieht man, eine Frau hängt am Klöppel der Glocke und wird hin und her geschlagen, zerfetzt, zerschunden, blutüberströmt, stürzt sie vor den Füßen der Zuschauer ohnmächtig zusammen. Es war die Frau des Verurteilten. Krommel hörte davon und sein Herz ist bewegt. Er sagt, ich habe gesagt, wenn die Glocke das Zeichen gibt, muss das Haupt des Verurteilten fallen. Das Zeichen ist nicht ertönt, folglich und da bleibt die Hinrichtung für immer. Und liebe Freunde, für mich geht am Kreuz von Golgatha die Gleichung der Ewigkeiten auf. An der Schöpfung erkenne ich, an dieser Informationsdichte der menschlichen Zelle, hier ist eine uferlose Intelligenz, eine unauslotbare Intelligenz am Werk gewesen. Und wenn ich das Kreuz von Golgatha anschaue, erkenne ich eine andere persönliche Eigenschaft Gottes, nämlich seine unendliche Liebe mit blutiger Schrift unauslöschbar. Wie der Herr Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und Gott sagt sogar im Alten Testament, in Jeremia, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Und hier hat der unendliche Gott sein ewiges Leben für dich und mich in diesen Abgrund des Todes gegeben, damit das Urteil Gottes über unser Leben, der Tod ist der Lohn der Sünde, für immer unterbleiben kann. Denn, liebe Freunde, so wie es in der sichtbaren Welt hochkomplizierte Ordnungen gibt, so auch in der unsichtbaren Welt. Und die Bibel nennt die Zerstörung dieser Pläne Sünde. Und hier möchte ich vom Römerbrief her sagen, von dieser Gleichung der Ewigkeiten am Kreuz von Golgatha, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist die einzige Möglichkeit, nächstes Bild, der einzige Ausweg. Und wir wollen hier jetzt eigentlich den Schlüssel erfassen. Wir haben festgestellt, das wissen Informatiker, alles Leben atmet Information, atmet eine Sprache, atmet Logos, atmet Intelligenz. Und jetzt haben wir insofern den Schlüssel, weil von daher es offenbar wird, diese Schöpfung ist nicht das Ergebnis des Zufalls, sondern von Logos. Nächstes Bild. Schaut, das beleuchtet auch den Vortrag von übermorgen Abend, das vierfache Ackerfeld, das Gleichnis von den Sämann. Und da sind diese Sonnenblumenkerne und da ist diese ganze Information enthalten, um dieses hochkomplizierte Sonnenkraftwerk, das kein Mensch nachbauen kann, so einer Sonnenblume herzustellen. Diese ganze biochemische, chemische Information, vom Standpunkt der Informatik eine echte Sprache. Und der Jesus sagt in der Auslegung des Gleichnisses, der Same ist das Wort. Und das ist vom Standpunkt der Informatik absolut richtig. Ja, warum? Weil der, der die Bibel geschrieben hat, natürlich derselbe Logos ist, der alles geschaffen hat. Nächstes Bild. Und der Grund auch, warum wir diese Vorträge halten, dieses Tier soll aufzeigen, man soll im Umgang mit Kindern vorsichtig sein. Es geht hier nicht nur um ein scheinbar neutrales Gedankenmodell, sondern das evolutionäre Denken ist ein Rahmendenken, das die ganze gegenwärtige Zeit durchdrungen und gesättigt hat. Der ganze Rassen-, Klassen-, Kassenkampf, Materialismus, Kommunismus, Humanismus, Nationalsozialismus, und auch Okkultismus und New Age-Denken ist evolutionär aufgebaut. Man sagt jetzt im Zuge dieses New Age-Denkens, jetzt ist der Evolutionsstopp der Materie und die Evolution der Psyche, die Bewusstseinserweiterung. Und deswegen machen die Menschen jetzt übernatürliche Erfahrungen, können Gedanken lesen, können Gegenstände bewegen, können sich womöglich an andere Stellen der Erde hinbegeben und dergleichen. Es wird alles evolutionär erklärt. Und das ganze humanistische Erziehungsmodell, wo man von dem Menschen als Maß aller Dinge ausgeht, Und diese ganze Sexualisierung hat dieses Evolutionsdenken als Basis. Und liebe Freunde, wenn diese Theorie nicht zutrifft, dann ist natürlich Abtreibung nicht ein Kavaliersdelikt, sondern Mord. Und dann kann ich nur sagen, da gnade uns Gott, wenn wir denken an diese Lawine der Schuld, die da über uns hereinbricht. Und es hat ja das evolutionäre Denken wesentlich zur Reform des Paragraphs 218 beigetragen. Aus Zeitgründen sage ich nicht mehr dazu. Und dahinter steht nicht nur ein scheinbar neutrales wissenschaftliches Weltbild, es steht dahinter ein magisches Gedankengebäude. Der Mensch muss glauben, dass Materie Träger von Intelligenz ist, wenn er den Schöpfer ablehnt. Dass Materie in sich die Fähigkeit hat, diese Information aufzubauen und eine immer höhere Entfaltung anstrebt und letztlich dann intelligente Strukturen entwickelt. Das ist uralte Magie. Man muss glauben, dass Materie Träger von Geist ist und das ist nichts anderes als die uralte Vorstellung des Spiritismus. Und was heute an Spiritismus in unseren Schulen läuft, das brauche ich hier nicht breitzutreten. Und ich habe hier eine Schrift auch aufliegen, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus und wiederum fehlt mir die Zeit. Die führenden Leute für das evolutionäre Denken waren auch ganz große Okkultisten. Und der Vater der synthetischen Evolutionstheorie, Julian Huxley, dieser Biologe, das ist diese Theorie, die man in unseren Schulen lehrt und lernt, war auch einige Zeit Mitglied der Society for Psychical Research, dieser Gesellschaft zur Erforschung psychischer Zustände. Und das ist nichts anderes als ein hochgradig spiritistisch durchseuchter Verein, die auf den Einfluss von Alfred Russel Wallace zurückging, diese Gründung. Und das war der Mann, der mit Darwin diese Theorie entwickelte und einer der führenden Leute im Spiritismus. Nächstes und abschließende Bilder. Wenn wir bereit sind, die Brille des Vorurteils abzulegen, nächstes Bild, können wir reumütig zu den ersten Blättern der Bibel zurückkehren. Denn auch die ganze Bibelkritik ist ja evolutionär aufgebaut. Dass man sagt, die Menschen waren früher viel primitiver, deswegen konnten sie ja gar nicht schreiben. Und deswegen kann der Mose die Bücher gar nicht geschrieben haben und deswegen wird als Monopol an unseren theologischen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die Hochburg der Bibelkritik, gelehrt. Diese Dinge von den Quellenscheidungen und da gab es angeblich verschiedene Autoren und Priesterschriften und den Jahwisten und den Eloisten und dergleichen. Alles evolutionär aufgebaut. Und liebe Freunde, wenn die Evolutionstheorie nicht zutrifft und sie ist ein unhaltbares Modell, dann sind Adam und Eva nicht ein Mythos, sondern dann sind sie Geschichte. Und dann sind wir es nicht Wesen, die es von der Ursuppe in den Weltraum geschafft haben, sondern dann sind wir gefallene Geschöpfe. Und wenn wir gefallene Geschöpfe sind, dann brauchen wir einen Erlöser. Und wenn wir erkennen, und das sollte dieser Schlüssel, wenn wir uns dieses Tier vielleicht mal kurz in Erinnerung rufen. Wenn wir erkennen, und das ist die Erkenntnis der Biochemie und der Informatik, alles Leben atmet Intelligenz. Also ich sage es hier offen, wüsste ich, was in einer so einer Zelle dieser Pflanze verschlüsselt ist, ich hätte wahrscheinlich 10 Nobelpreise. Unfassliche Intelligenzmenge gespeichert. Und jetzt müsste eigentlich die Welt erkennen, hier ist der Logos, alles ist erfüllt von einer unglaublichen Schöpfergröße. Und von daher ist das Johannesevangelium interessant, denn da heißt es, im Anfang war das Wort. Und da steht im Griechischen für den Begriff Wort Logos. Und Logos kann man 28 Mal verschieden übersetzen. Das heißt einfach Information, Sprache, Intelligenz. Alles, was gemacht ist, ist durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier sagt uns das Johannesevangelium, die ersten Sätze dieses Buches, das ungefähr 2 Jahrtausende alt ist, im Gegensatz zur Evolutionstheorie, im Anfang war das Chaos, im Anfang war der Logos. Und dann heißt es, er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Damit ist gemeint der Herr der Herrlichkeit, der Herr Jesus. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist diese tragische Weichenstellung. Er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und das ist das, wo man eigentlich natürlicherweise hinkommen müsste. Hier ist ein fantastischer Logos am Wirken und jetzt kommt eben diese tragische Feststellung, aber die Welt erkannte ihn nicht. Das brauche ich nicht beweisen. Er kam in sein Eigentum Israel und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hinweg mit dir, gib uns den Barabbas, wir wollen diesen nicht haben, wir wollen nicht, dass dieser bei uns herrscht. Und hier die Weichenstellung, liebe Seele, liebe Freunde, liebe Zuhörer. Ich habe es ja gestern Abend erzählt, wie es bei mir war, wie vielen aber Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das ist der Ruf an uns. Es geht mir hier nicht um biochemische und zoologische Details. Und da könnte ich noch stundenlänger reden und ich stehe gerne zu Gesprächen nach diesem Abend zur Verfügung, nach dem Abschluss dieses Vortrags. Es haben sicher noch etliche manche Fragen. Aber es geht uns darum, dass wir erkennen, dass dieser selbe Logos, dessen Spuren diese ganze Schöpfung atmet und wie von unglaublicher Komplexität ist, dass ich dieses einmalige Vorrecht habe, diesen selben Logos, diesen Schöpfer als meinen ganz persönlichen Herrn und Heiland und Erlöser kennenzulernen. Und dann gebraucht die Bibel einen Ausdruck für diese Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, den es zum Beispiel im Islam nicht gibt. Gott wird mein Vater. Wie viele ihn, Jesus, aufnahmen, in ihr Eigentum, in ihr innerstes Wesen, in ihr Herz, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu heißen, die jetzt von Gott geboren sind. Und seit dem Tag meiner Hinwendung zu Jesus vor 20 Jahren habe ich den lebendigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, der diese unwahrscheinliche Intelligenzleistung in seiner Schöpfung zeigt und seine anbetungswürdige und atemberaubende Größe als meinen ganz persönlichen Vater und dieser selbe unendliche Logos gab sein Leben für dich und für mich. Und deswegen, liebe Seele, weil Gott dich so unendlich liebt, wird er dich nicht manipulieren. Wird er dich nicht vergewaltigen, wie es heute immer mehr im Sichtbaren geschieht, sondern er wird werbend und sanftmütig an deine Herzenstür anklopfen und wer bereit ist, hier ganz bewusst Jesus in sein Leben aufzunehmen, der darf Kind Gottes werden. Der darf Vergebung seiner Sünden bekommen, wie wir hier vorgelesen haben in dieser Geschichte von Cromwell. Das Urteil unterbleibt für immer. Der darf ewiges Leben erhalten, Vergebung seiner Sünden. Und es ist manchmal tragisch zu sehen, was Menschen bereit sind, um ihr Leben zu verlängern, da zu investieren. Und hätte ich einen Trank gegen Krebs oder der ihr Leben um 10 Jahre verlängerte, ich wäre Millionär, ich wäre Milliardär. Sie würden zu Millionenfach an meiner Tür anklopfen, wir wollen unser Leben verlängern. Und hier bekommen Sie das ewige Leben kostenlos und die meisten lassen sich entschuldigen. Und das gegenüber einem Gott, der mit dieser unendlichen Liebe an diesem grauenhaften Kreuz von Golgatha mit seinem Blut bewiesen hat, so wahr ich lebe, sagt Gott, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Ich bitte euch von Herzen, lasset euch versöhnen mit Gott. Es ist wahrlich diesen Versuch wert. Habt diesen Mut, Jesus ganz persönlich in euer Herz aufzunehmen. Diese große Weichenstellung zu vollziehen, wie vielen aber Aufnahmen, diesen Logos, von dem diese ganze Schöpfung gezeichnet ist. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es ist das einmaligste Angebot. Und es gibt nur einen Sinn im Leben, den, der mich geschaffen hat, den, für den ich geschaffen bin, zu finden. Und ich werde nicht vergessen, wie in Wien eine Studentin, eine Medizinstudentin erzählte, wie sie suchend war und dann Jesus gefunden hat. Und dann sagte sie, und die Frage, nach dem Sinn des Lebens hörte auf, wie ein Schmerz aufhört. Er war einfach nicht mehr da. Dieses Empfinden, diese Frage war geklärt. Warum? Sie hatte die Quelle, den Logos, die Antwort gefunden. In Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Das ist unser Wunsch, dass er diese persönliche Beziehung bekommt mit dem Schöpfer Himmels und der Erde, mit Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt, ich habe hier versucht, womöglich in der Kraft, die einen selber zur Verfügung steht, irgendwie eindringlich aufzuzeigen, du bist der wahre Logos. Es ist eigentlich mit Händen zu greifen, dass uns nicht der Zufall hingestellt hat, sondern eine unfassliche Intelligenz. Ein Gott von unendlicher Schöpfergröße, der seine herrliche Persönlichkeit offenbart in Jesus Christus und diese ewige Liebe zeigt am Kreuz von Golgatha. Aber Jesus, ich bekenne sehr offen, dass alle Weisheit dieser Welt und alle Klugheit und alle brillanten Formulierungen es nicht schaffen, wenn du nicht durch deinen gnädigen Geist wirkst. Und Herr, es ist so tragisch zu lesen, wie du geweint hast um Jerusalem und sagst, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne sammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und weil du deine Geschöpfe liebst und respektierst, respektierst auch ihre Entscheidungen. Wir dürfen unseren Eigenwillen deiner unendlichen Liebe entgegenstellen, unser Nein deinem Ja zu uns gegenübersetzen. Aber Herr, weil ich weiß, dass du jeden Einzelnen liebst, der heute Abend gekommen ist, bitte ich dich, dass man es nicht vergeblich gehört hat. Und dass einen die Botschaft des Evangeliums, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Oder niemand hat größere Liebe, denn der sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, dass einem das nachgeht und nicht loslässt. Auch wenn man noch so sein Leben verkorkst und durchstrichen hat und womöglich Wege gewählt hat, die dir ins Angesicht schlagen. Du bist deswegen gestorben, um all das auszutilgen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass Menschen doch dieses größte Abenteuer und dieses größte Angebot ihres Lebens wahrnehmen und dich den ewigen Schöpfer als ihren persönlichen Erlöser erfahren und dich zum Vater bekommen und von dir geboren werden als eine neue ewige Schöpfung, denn du, der ewige Logos, kannst allein alles neu machen. Das mögest du schenken, das mögest du wirken. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.